Passionszeit. Passion bedeutet Leiden. Das Leiden eines einzigen, Jesus Christus. Darum ging es in diesem Lied. Vielen Dank nochmal. Und bei den Bildern. In den Bildern und in der Geschichte geht es erstmal um das physische Leiden. Körperliches Leiden, Auspeitschung, Dornenkrone und schließlich einen grausamen Kreuzestod. Es geht aber auch um das psychische Leiden, Erniedrigung, Einsamkeit, Gottverlassenheit. Insgesamt nichts, was man gerne sich freiwillig anschaut. Und doch wird es in diesen christlichen Szenen, in der Musik, in der Kunst, sehr detailgetreu nachgezeichnet, dargestellt. Ostern geht es also um das Leiden und damit um die menschliche Frage schlechthin. Das ist die Frage, die wir Menschen uns stellen, wenn uns etwas Schlimmes passiert. Das ist die Frage, die Menschen uns sofort stellen, wenn sie erfahren, dass wir Christen sind, dass wir an Gott glauben, dass wir an einen guten Gott glauben. Diese Frage, die wird Gott in Tausenden von Gebeten oder Flüchen entgegengeschleudert, entweder um ihn dazu zu bringen, so zu handeln, wie wir es von einem liebenden Gott erwarten, oder weil wir ihm bestätigen wollen, dass er gar nicht liebend ist oder schon gar nicht existiert. Jesus, der Leidende am Kreuz, bringt die Frage selber auf den Punkt. Warum? So fragt er selber. Warum? Es war der Philosoph Gottfried Wilhelm Leibniz, der der quälenden Frage nach dem Leid einen hochtechnischen und hochtrabenden Namen gab. Einige kennen den Ausdruck. Er sagte, das ist die Theodizee-Frage. Er nahm zwei Worte, das Wort Gott und das Wort Gerechtigkeit. Wie passt das zusammen? Seine Antwort hat er gegeben in einem Essay 1710. Die ist natürlich eher philosophisch, was wir von einem Philosophen nicht anders erwarten. Und wir sehen, dass mehrere Jahrhunderte vergangen sind, denn sie überzeugt uns heute schon nicht mehr. Er sagt, Gott hätte alle möglichen Welten schaffen können. Aber er hat diese geschaffen. Und damit sei sie, und das ist sein berühmter Satz, die beste aller Welten. Und damit, sagt er, sei auch alles, was uns widerfährt, von Gott her irgendwie zu erklären, würde irgendwie Sinn machen. Wir würden heute wahrscheinlich spontan sagen, heißt das, dass er es nicht besser konnte? Fragen, die damals nicht so gestellt wurden. Für ihn heißt es, daraus lässt sich alles Leid irgendwie doch sinnhaft erklären. Doch schon 45 Jahre, nachdem er dieses Essay schreibt, mit dieser Antwort, die er zu geben versucht, ist das Ganze Vergangenheit. Befriedigt diese Antwort nicht mehr und das Erdbeben von Lissabon 1755 bricht wie ein apokalyptisches Weltgericht nicht nur über Lissabon, sondern über die ganze Denkweise der Menschen. Wirft die Frage nach dem Warum wieder in einer Art und Weise auf, dass man in Leibniz nicht meint, eine vernünftige Antwort zu bekommen. Und so könnten wir jetzt natürlich weiter fortschreiten und durch die Philosophie- und Theologiegeschichte uns erarbeiten, welche Antworten denn alle gegeben wurden angesichts der immer schlimmer werdenden Gräuel der Menschheit. Wir könnten anfangen beim biblischen Hiob, umgeben von seinen Freunden. Ihm ging es schlecht und sie hatten die Antworten. Bis hin zu den modernen Atheisten, die sich mit ihren Schlussfolgerung zwar nicht des Leides, aber zumindest Gottes entledigt haben. Aber wir haben, und das ist mir wichtig heute, wir haben Ostern an diesem Wochenende, gestern Karfreitag, heute Karsamstag. Wir ahnen, und als Christen glauben wir, dass Jesus im Leiden uns etwas zu sagen hat, dass Gott selber eine Antwort gibt. Wir machen uns auf den Weg mit Jesus, auch auf diesen bitteren letzten Weg, den sogenannten Leidensweg. Dieser Leidensweg war von Jesus angekündigt worden. Jesus hat das menschliche Leiden auch in seiner Radikalität nie abgelehnt oder ausgeblendet. Von Beginn seines Dienstes an stellt er sich nicht auf die Seite der Ankläger Gottes angesichts menschlicher Erfahrungen von Leid und Unterdrückung, Ungerechtigkeit, Krankheit und Schmerzen, sondern er stellt sich immer auf die Seite der Leidenden. Auf der Seite steht er, auf der Seite der Opfer. Seine Mission ist somit von Anfang an der Kampf gegen menschliches Leid. Und indem er sich in diesen Kampf hineinbegibt, wird er mit in das Leid hineingezogen. Und so lehrt Jesus schon recht früh seine Jünger, im Matthäusevangelium ist das ab Kapitel 16, ich zitiere, wie er nach Jerusalem gehen und viel leiden müssen von den Ältesten und hohen Priestern und Schriftgelehrten und getötet werden und am dritten Tage auferstehen. Schon im 16. Kapitel erfahren wir das. Jesus hat es nicht ausgeblendet, er hat es sogar angesagt. Sein Leiden müssen scheint ihm von Anfang an klar zu sein. Er sagt das, in Klammern, noch ohne Fragezeichen. Er sagt das in dem Brustton eines Menschen, der eine schwere Mission vor sich hat. Er sagt das ohne Zweifel an Gott oder sich selbst, mit einer gewissen Nüchternheit, die das Leid als menschliche Gegebenheit akzeptiert und gleichzeitig bekämpft. Aber er macht diese Aussage, er macht diese Ansage. Er sagt, da ist kein Triumphweg von mir zu gehen, sondern ein Leidensweg. Später wissen wir, dass diese Nüchternheit, diese Ansage auch der Verzweiflung weichen wird und dass dieses Fragezeichen auch für ihn ganz klar im Raum steht. Wer in Jesus Gott sieht, der zu den Menschen gekommen ist, der erkennt darin schon, in welcher Radikalität Jesus den Weg der menschlichen Existenz gehen wird. Und diese Radikalität und diesen Weg möchte ich jetzt noch etwas enger in den Fokus nehmen, konzentriere mich dabei in erster Linie auf das bekannte 27. Kapitel von Matthäus. Ich habe das überschrieben, Jesus und die Formen menschlichen Leidens. Und das ist auch schon meine erste These. Meine erste These heute lautet, Jesu Leidensweg beinhaltete alle Formen menschlichen Leidens. Nun ist es mir hier nicht daran, einen Vortrag zu machen oder ein Referat oder gar eine Vorlesung, eine Systematik der Formen menschlichen Leidens, aber ich möchte so ein paar, die uns extrem entgegenschlagen, die wir auch erfahren, herausstellen, also nur exemplarisch. Da haben wir zuerst das Leid, das ich nenne Opfer menschlicher Leidenschaften. Da fragt ein Mensch Gott, warum tust du nichts gegen das Leid in der Welt? Und Gott antwortet, komisch, die gleiche Frage wollte ich dir auch gerade stellen. Dieser kurze, prägnante Dialog macht klar, dass wir Menschen für das meiste Leid, was in dieser Welt geschieht, die Verantwortung zu tragen haben und verantwortlich sind. Es leuchtet uns ein, Menschen machen Kriege, Menschen bringen andere Menschen um, unterdrücken sie, beuten sie aus, holzen den Regenwald ab, Menschen machen andere zu Opfern. Das ist der große Teil, das menschliche Leid verursacht durch Menschen. Das ist der Hauptfaktor. In der Seelsorge merke ich das auch immer. Meistens ist es so, dass da jemand sitzt und sagt, Mensch, da bin ich 30 Jahre verheiratet gewesen, wir haben eine Familie zusammen aufgebaut und dann hat mein Mann mich gegen eine andere eingetauscht, menschliches Leid von einem anderen Menschen zugefügt. Eine tausendfache Erfahrung, jeder hat solche Erfahrungen auf Lager und dann kommt dabei doch die Frage nach Gott auf und nicht nur nach diesem Partner, der einen verlassen hat. Jesus geht den Weg des Menschen, er geht den Leidensweg. Und der Weg zum Kreuz lädt ihm auch diese Erfahrung auf. Es ist eine der ersten Erfahrungen dieser dramatischen Karwoche. Und wir haben das auf den Bildern gesehen, nachher wird er viel Leid von Menschen ertragen. Geißelung, Dornkrone, Kreuzigung selber. Aber schon am Anfang der Karwoche beginnt es damit, dass einer seiner Leute, sein Freund, seiner Vertrauten, Judas, ihn verrät, ihn ausliefert. Opfer menschlicher Leidenschaften, Begehrlichkeiten, Gelüste, Machenschaften, wie immer wir das nennen wollen. Und Judas ist nun erst der Anfang in dieser Leidenswoche. Das Kapitel 27 geht ja so weiter. Ich lese ab Vers 15 für diejenigen, die es parat haben. Zum Fest aber hatte der Statthalter die Gewohnheit, dem Volk einen Gefangenen loszugeben, welchen sie wollten. Sie hatten aber zu der Zeit einen berüchtigten Gefangenen, der hieß Jesus Barabbas. Und als sie versammelt waren, sprach Pilatus zu ihnen, welchen wollt ihr? Wen soll ich euch losgeben, Jesus Barabbas oder Jesus, von dem gesagt wird, er sei der Christus? Denn er wusste, dass sie ihn aus Neid überantwortet hatten. Das heißt, Matthäus gibt sozusagen in seiner Art der Schilderung den Nägeln, die Jesus ans Kreuz schlagen werden, Namen. Und dieser hier hat ganz einfach den Namen Neid, steht hier. Denn er wusste, dass sie ihn aus Neid überantwortet haben. Diese häufigste Form menschlichen Leidens, nämlich ausgelöst durch andere und ihre Leidenschaften, Begehrlichkeiten, Neidereien, die hat Jesus erfahren und durchlitten. Das ist eine Form menschlichen Leidens, von der wir erfahren im Text, die hat er getragen, die hat er erfahren. Die zweite Form ist Leid als Konsequenz des Handelns. Leid als Konsequenz des eigenen Handelns, müsste man sagen. Eben haben wir das Handeln anderer an uns bemängelt. Das ist also die zweite Form. Wir würden sagen, so ein Leid, dass man durch sein Handeln sozusagen als Quittung oder als Folge bekommt, das hat nicht immer Sinn, aber oft einen Grund und damit eine Erklärung. Das heißt, wer seinen Ehepartner jahrelang demütigt oder schlägt, da sagen wir doch, der muss sich nicht wundern, wenn er irgendwann alleine dasteht. Wer russisches Roulette zu spielen meint, der muss sich nicht wundern, wenn er bald ein Loch im Kopf hat. Das ist die Konsequenz dieses Handelns, unweigerlich. Wer sich weigert, zum Arzt zu gehen, der wird mit den Schmerzen noch ein bisschen länger leben müssen. Das ist das Leid, das die Freunde des leidenden Hiob ihm immer wieder unterstellen. Hiob sagt, es gibt keinen Sinn. Die Freunde kontern, aber zumindest gibt es einen Grund. Es muss einen Grund geben. Und den finden wir raus. Das heißt, damit können wir auch Leibniz in die Reihe der Hiob-Freunde einreihen. Denn er war auch der Überzeugung, dass es für alles Leid einen Grund gebe und deswegen auch einen Sinn. Nun, dieses Leid als Konsequenz des menschlichen Handelns kommt wiederum in zwei Formen zu uns, nämlich in einer positiven und in einer negativen Form. Also das Leid ist immer negativ, aber sagen wir mal in einer Form des guten Handelns und des schlechten Handelns. Schlecht ist es so, wie es Judas erfahren hat. Nachdem er Jesus verrät, sehen wir zwar, wie er erkennt, dass es eine falsche Entscheidung war, wieder Kapitel 27 im Vers 4, ich habe Unrecht getan, dass ich unschuldiges Blut verraten habe, also die Erkenntnis, oh, das war eine falsche Entscheidung. Die Konsequenz ist, dass er von den Priestern, denen er das Geld zurückgeben will, als er das rückgängig machen möchte, von ihnen hört, er geht uns nichts an, Deal ist Deal. Und die letzte Konsequenz dann, sein Gehen in den freiwilligen Tod, ist auch eine Entscheidung, die er trifft. Und wie wir im Nachhinein meinen, auch eine falsche Entscheidung. Aber auch Jesus kennt dieses Leid als Tragen menschlicher Konsequenzen nicht durch falsche Entscheidungen, sondern durch richtige. Da gibt es das nämlich genauso. Das ist jetzt ganz wichtig auch hier. Da müssen wir einen neuen Aspekt aufmachen. Jesus musste nicht nur leiden, dieses Müssen, als Plan eines göttlichen Planes, als Teil eines göttlichen Planes, der abgearbeitet werden muss in absolutem Gehorsam, weil es nun einmal so vorherbestimmt ist, ohne Fragen zu stellen. Es gibt noch eine weitere Erklärung, nämlich Jesus musste sterben, weil sein Predigen, weil sein Handeln an den Menschen, weil seine Werte, die er verkündigte, so entgegen waren der menschlichen Erfahrung und dem menschlich-politisch-religiösen System, dass man ihn nicht dulden konnte in diesem System. Das heißt, das Müssen ist auch eine Folge der Radikalität dessen, was Jesus verkündigt hat. Egal wie, so hören wir ja oft, aber er muss weg. Er muss weg, er stört, er ist keiner von uns, er kritisiert uns, er stellt unser System, unsere Machtstrukturen, unsere Werte in Fragen. Wer das tut, der muss damit rechnen, auch heute noch, dass er Leid zu ertragen hat. Wer so ist wie Jesus, wird die Konsequenzen tragen müssen. Der bekommt die Quittung und Jesus hat sie bekommen, er hat die Konsequenzen getragen. Und nun gibt es noch eine Form, die nicht angesprochen wird in all diesen Behandlungen und unseren Vorwürfen, in vielen theologischen Büchern, die darüber geschrieben wird, vermisst man die radikalste und die extremste Form des menschlichen Leidens, als ob wir Angst davor haben, es überhaupt anzusprechen. Und das ist das sinnlose Leid. Wir sehen ja, dass wir durch die Frage, diesem Leiden der Menschen immer irgendeinen Sinn und zumindest einen Grund und damit eine Erklärung geben wollen. Aber ich bin der Überzeugung, es gibt sinnloses Leid. Das ist die grausamste, das ist die teuflischste Form. Die Philosophen haben auch einen Namen dafür. So in den 50er, 60er Jahren, Sartre, Camus, sie nannten es das Absurde. Das Absurde, das Sinnlose, das heißt, es darf nicht mal einen Sinn dafür geben, das wäre ein Hohn, wenn man der Sache noch Sinn geben würde. Es begegnet uns im Holocaust, es begegnet uns im Hungertod unschuldiger Kinder und Menschen, es begegnet uns im vernachlässigten Baby, das tot aufgefunden wird. Nichts lässt uns die Warum-Frage wütender aus uns herausschreien, als zu sehen oder gar zu erleben, dass Leid total sinnlos scheint oder sogar ist. Denn in Erfahrungen des Verlustes oder in Leiterfahrungen trösten wir Christen uns häufig damit, dass wir uns sagen, jetzt sehen wir noch nicht, wozu das gut ist, aber dermaleinst, später, da werden wir es erkennen. Und grundsätzlich glaube ich auch, dass da viel Wahrheit in diesem Satz und in diesem Gedanken steckt. Aber, und das ist mein Punkt hier, ich glaube nicht, dass das durchgängig so möglich sein wird. Ich sehe eine Reportage im Fernsehen, amerikanische Mütter treffen sich, Mütter, die ihre Kinder verloren haben im Afghanistan-Krieg. Sie treffen sich bewusst, um sie als Helden zu verehren und von anderen verehrt zu werden für dieses Opfer, das sie gebracht haben. Der Schmerz über den Verlust allein ist schon so unstillbar und so packend. Aber eine Mutter bringt es in dieser Reportage auf den Punkt und sie sagt, der Krieg in Afghanistan muss gerecht sein, denn sonst hätte der Tod meines Sohnes keinen Sinn. Unerträglich. Der Gedanke, dass Krieg auch bedeutet, dass Menschen sinnlos sterben. Das will uns nicht in den Kopf, schon gar nicht ins Herz. Und ich kann das verstehen. Ich glaube aber, dass es millionenfaches Leid gibt, dessen Sinn wir nicht einmal im Himmel erfahren werden, weil es keinen Sinn dafür gibt. Menschen werden auch im Himmel von Gott hören, es gab keinen Sinn für deinen vorzeitigen Tod. Denn die Sünde bedeutet eben auch das, Sinnlosigkeit. Und ich glaube, dass Jesus auch dieses Leid getragen hat. Bis heute gibt es zum Beispiel keine befriedigende juristische Antwort darauf, warum Jesus starb. Der ganze Prozess ist so schief gelaufen, dass die Sinnlosigkeit sich uns ja nahezu aufdrängt. Es war irgendwie auf der einen Seite ein Schau- oder Scheinprozess, es war ungerecht. Die Frau des Pilatus, der da eigentlich das Sagen hat, die sagt noch zu ihm, habe du nichts zu schaffen mit diesem Gerechten? Es wird uns überliefert. Pilatus selber wäscht seine Hände in Unschuld und sagt, ich habe da keine Schuld dran. Keiner will Schuld haben, heißt eben auch, dass hier etwas Absurdes vor sich geht. Diesen Schmerz der Sinnlosigkeit hat Jesus am Kreuz auch getragen. Und er hat ihn zum Ausdruck gebracht in der Frage, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Eine Frage, die bei ihm wie bei uns, wenn wir sie stellen, unbeantwortet bleibt. Wir schließen damit die kurze, wirklich kurze, aber auch schmerzvolle Analyse des menschlichen Leids, das Jesus in allen seinen Dimensionen auch erlitten hat. Er erleidet das Kreuz und er stirbt. Und so endet das Kapitel 27 bei Matthäus. Sie gingen hin und sicherten das Grab mit der Wache und versiegelten den Stein. Das Ende eines Leidensweges, ein versiegeltes Grab. Und dann herrscht Stille. Keine Antwort auf die Frage, warum. Keine Stimme aus dem Himmel, wie bei anderer Gelegenheit. Einen Sabbat lang scheint es nur noch Atheisten zu geben. Keine Antwort, keine Erklärung, nein. Kein Traktat, das vom Himmel fällt, kein Bibeltext, der aufleuchtet, kein Wanderrabbi, der mit weisen Erklärungen durchs Land zieht. Etwas anderes passiert. Und das ist der Titel dieser Predigt. Etwas anderes passiert. Das ist der wichtigste Satz in dieser Predigt. Etwas anderes passiert. Und so schildert Matthäus das andere, das passiert. Im Kapitel 28, als aber der Sabbat vorüber war. Und der erste Tag der Woche anbrach, kamen Maria von Magdala und die andere Maria, um nach dem Grab zu sehen. Und siehe, es geschah ein großes Erdbeben. Denn der Engel des Herrn kam vom Himmel herab, trat hinzu und wälzte den Stein weg und setzte sich darauf. Seine Gestalt war wie der Blitz und sein Gewand weiß wie der Schnee. Die Wachen aber erschraken aus Furcht vor ihm und wurden, als wären sie tot. Aber der Engel sprach zu den Frauen, fürchtet euch nicht, ich weiß, dass ihr Jesus, den Gekreuzigten, sucht. Er ist nicht hier. Er ist auferstanden, wie er gesagt hat. Trotzdem sage ich, etwas anderes passiert. Offensichtlich hatten die Frauen das nicht erwartet. Offensichtlich hatten die Wachen das nicht erwartet. Pilatus nicht. Die Hohenpriester nicht. Die Schriftgelehrten nicht, nicht einmal die Jünger, nicht einmal der Teufel selbst. Das hier ist doch, das ist der große Wumm, nach dem wir uns immer sehen. Das ist das Eingreifen Gottes, so wie wir es uns wünschen. Donnern, Beben, Erdbeben, Blitze zucken, Leute wundern und staunen, Gott haut dann mal richtig so rein. Aber es passiert hier eben. Und es passiert irgendwie nicht da, wo ich es will, dass es passiert. Wo ich meine, Gott müsste es donnern lassen und er müsste reinschlagen und er müsste Blitze werfen. Das ist hier Gottes Antwort auf das menschliche Leid. Aber hier hatten wir die Antwort nicht erwartet. Nicht an dieser Stelle, nicht an diesem Ort, nicht auf diese Weise. Und plötzlich wird uns klar, das andere, nämlich das Leiden Jesu, sein Weg ans Kreuz, das Sterben, das Fragen, das Zweifeln, das war auch schon Teil dieser Explosion. Das war auch schon Teil dieser Antwort. Und deswegen sage ich es nochmal, etwas anderes passiert, weil dieser Satz ist der Schlüssel. Denn alle Antworten, die wir versuchen zu geben in unserer Hilflosigkeit, Antworten auf diese Theodizee-Frage, die gehen ja davon aus, dass wir meinen und auch in gutem, erlerntem Glauben meinen, zu wissen, was Gott machen müsste, um gut zu sein, um gerecht zu sein. Es ist so, als ob wir Gott ja immer wieder in unseren Fragen entgegenschleudern. Gott, so müsstest du sein, so müsstest du in dieser Welt handeln, damit du von mir, von uns Menschen, eingeschlossen der Theologen und Philosophen, das Gütesiegel Fairtrade bekommst. Damit wir sagen, das ist gerecht, das finden wir. Das sind unsere Maßstäbe. Aber der Glaube an Kreuzigung und Auferstehung Jesu stattet uns eben nicht mit einer altklugen Antwort auf jede Warum-Frage menschlichen Leidens aus, das nicht. Wir haben keine Antwort, mit der wir herumgehen können und jetzt jedem erklären können. Wir werden die Warum-Frage immer noch mit uns herumtragen müssen. Herumtragen müssen, solange bis für uns das Gleiche passiert, was für ihn passiert. Bis zur Offenbarung Jesu Christi, bei seiner Wiederkunft werden wir sie herumschleppen müssen. Aber etwas anderes ist geschehen. Und das ist die zentrale Aussage für mich in dieser Frage, wenn wir das Leid aus der Perspektive des Kreuzes betrachten. Und als Christen tun wir das. Wir können nicht mehr sagen, Gott würde nichts tun. Wir können nur noch sagen, er macht es auf seine Weise. Und es ist definitiv nicht unsere Weise. Es ist nicht das, was wir erwarten würden. Es entspricht nicht mal unseren Maßstäben. Er nimmt das Leid in sich auf, um es zu überwinden, von innen heraus. Er geht den Weg des Todes bis zum Ende, um ihn zu besiegen. Er geht auch diesen Leidensweg mit uns heute, bis seine Art, das Leid zu besiegen, abgeschlossen ist. Ja, wir können sagen, du machst nicht das, was ich für richtig halte. Aber das Kreuz lehrt uns, wir können nicht sagen, er macht nichts. Er macht es auf seine Art und Weise. Der letzte Satz vor seinem Tod, den wir bei Matthäus hören, lautet, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wie lautet der erste Satz bei Matthäus, den wir wieder hören, aus Jesu Mund? Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Das bedeutet, dieser Satz bedeutet, die Leitfrage ist ab jetzt meine Abteilung. Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Du kannst mit dieser Leitfrage zu mir kommen. Klagend, wütend, fragend, zornig, zweifelnd, neugierig, forschend. Du wirst nicht unbedingt eine Antwort bekommen, die dir passt. Du wirst vielleicht nicht einmal in dem, was du als Antwort bekommst, eine Antwort sehen. Aber eine Antwort nimm mit in deine Leiterfahrung. Und damit endet das Matthäus-Evangelium. Ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Das Ende der Welt ist nicht das Weltende. Es ist das Ende der Welt als Stätte des sinnlosen Leides und der Gewalt. Jesus, so lehrt uns Matthäus, hat und wird es auf seine Art und Weise zu Ende bringen. Am Kreuz hat er damit begonnen. In der Auferstehung hat er es uns bewiesen. In seinem Kommen wird er es zu Ende bringen. Amen.